was ist eigentlich genau ein Frauenhaus?
Ja, im Grunde, kurz gesagt, Schutz, Beratung, Unterkunft. Heißt natürlich, der Punkt Sicherheit bzw. Zuflucht ist grundsätzlich ja das Prinzip eines Frauenhauses. Also bei uns können Frauen und Kinder unterkommen, die eben von häuslicher Gewalt betroffen sind. Heißt nicht nur von körperlicher Gewalt, sondern auch psychischer Gewalt, ökonomischer Gewalt.
Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nguyen und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende.
Frauenhäuser. Jeder hat schon mal davon gehört, aber was genau ist das eigentlich? Was passiert dort? Wer hat darauf Anspruch? Ist man dort frei? Darf man sich dort frei bewegen? Ist man versteckt? Weiß der Partner, die Partnerin, der Mensch, der die Gewalt auf uns ausgeübt hat, wo wir dann sind? Ganz, ganz viele Fragen, ein sehr, sehr spannendes Thema, ganz, ganz viele Mythen, die sich irgendwie um das Thema Frauenhaus herumranken. Ich habe unglaublich viel gelernt und bin sehr, sehr froh, dass ich dir diese wunderschöne Podcast-Folge mit Larissa Braun, der Sozialarbeiterin, in einem Frauenhaus präsentieren darf. Ganz, ganz viel Freude, Inspiration und hoffentlich ganz viele Aha und Oh, ah, so ist das Moment. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast dabei, auf den ihr euch anscheinend auch schon sehr, sehr freut, weil ich habe eine riesengroße Fragenliste für Sie von euch dabei. Larissa Braun vom Frauenhaus. Hallo Larissa, schön, dass du da bist.
Hi, freue mich auch.
Oh, ich freue mich ganz, ganz doll, dass du da bist und ja, dass du dir die Zeit nimmst, das ja auch komplett ehrenamtlich machst. Also du kriegst dafür kein Geld, du kriegst dafür keine Stunden von der Arbeit, sondern es ist einfach, ja, wir haben uns über Instagram gefunden und du hast dich ja nach sehr vielen interessierten Fragen meinerseits, weil ich tatsächlich, bevor wir gesprochen haben, so ziemlich null Ahnung hatte, was ein Frauenhaus eigentlich genau ist, außer, ich sag mal, ja, so das, was man so irgendwie in der Mitte der Gesellschaft weiß. Und das ist nicht besonders viel. Von daher super, super cool. Ja, ich gebe einfach mal den Ball. Ah nee, doch, eine Sache noch. Wer uns zuschauen möchte, also wer lieber uns reden sehen möchte, kann total gerne auf den Link in die Shownotes klicken. Dann könnt ihr uns auch reden sehen. Ansonsten hört ihr uns einfach zu. Geht beides ganz entspannt. Also, Larissa, ich werf den Ball rüber. Wer bist du? Wo kommst du her? Und wie kamst du drauf, dass wir hier eine Runde quatschen?
Ja. gute Frage, viele Fragen direkt am Anfang. Genau, ja, ich bin Larissa. Ich arbeite jetzt seit 1,5 Jahren im Frauenhaus als Sozialarbeiterin. Also ich habe Sozialarbeit studiert in Holland und habe dann erst eine andere Laufbahn eingeschlagen, war erst in der Jugendhilfe tätig, hatte aber während meines Studiums schon ein Praktikum in dem Bereich gemacht und ja, fand den Bereich immer spannend und wollte eigentlich grundsätzlich auch immer was speziell mit Frauen machen. Ja, und dann hatte sich das ergeben, dass bei mir hier im Ort eine Stelle frei wurde. Genau. Und seitdem arbeite ich da.
Sehr,
was
sehr
war
cool.
Du hast, glaube ich, noch eine Frage gestellt, die habe ich aber schon wieder vergessen.
Ja, ich muss mir angewöhnen, einzelne Fragen zu stellen. Das ist mir schon häufig aufgefallen. Ups. Ja, wie... was verbindet dich mit dem Frauenhaus? Wie kommst du darauf, quasi hier im Podcast auch darüber zu erzählen, deine Freizeit dafür zu opfern?
Also so grundsätzlich, ich glaube, der Berufswunsch in dem Bereich zu arbeiten hat auch so ein bisschen eine persönliche ja, Geschichte. Meine Oma selber hat früher häusliche Gewalt erfahren und zu dem Zeitpunkt gab es halt ja noch nicht überall Frauenhäuser, gibt es ja bis heute nicht, aber ja, da war das halt gerade erst so in den ersten Schritten, dass überhaupt Frauenhäuser eröffnet wurden in Deutschland. Und ja, irgendwie ist es auch so ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, mein Erbe. Und weiß ich nicht, ich habe irgendwie ein gutes Gefühl dabei, mich in dem Bereich einzusetzen, weil es eben auch ja meine persönlichen Wurzeln betrifft, sag ich mal.
Hm. Genau. Superschön. Wow. Okay, dann lass uns doch mal starten mit der ganz grundsätzlichen Frage, was ist eigentlich ein Frauenhaus? Ja, wir haben ja gerade schon, bevor wir das Mikro gestartet haben, schon ein bisschen was gesammelt. Also ich habe euch, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und FollowerInnen auf Instagram gefragt, was denkt ihr über ein Frauenhaus? Was wisst ihr eigentlich darüber? Und es war ganz spannend, weil einige tatsächlich geantwortet haben, eigentlich wissen sie nichts darüber. Und der einzige Konsens, den wir beide quasi gerade so ein bisschen beim Drüberhören, drüber lesen, gesehen haben, ist, okay, es ist ein Ort für Frauen. Ja, da finden Frauen Zuflucht. Und dann hat es aber ganz oft schon aufgehört mit dem Wissen. Also was ist eigentlich genau ein Frauenhaus?
Ja, im Grunde, kurz gesagt, Schutz, Beratung, Unterkunft. Heißt natürlich, der Punkt Sicherheit bzw. Zuflucht ist grundsätzlich ja das Prinzip eines Frauenhauses. Also bei uns können Frauen und Kinder unterkommen, die eben von häuslicher Gewalt betroffen sind. Heißt nicht nur von körperlicher Gewalt, sondern auch psychischer Gewalt, ökonomischer Gewalt, wie auch immer. Genau, das ist im Prinzip die Kurzform vom Frauenhaus. Und ja, gibt's halt unterschiedliche Arbeitsweisen. Ich arbeite ja in einem autonomen Frauenhaus. Das heißt, im Grunde genommen haben wir unseren eigenen Träger, also der Verein Frauen helfen Frauen ist unser Träger und wir sind jetzt keiner übergeordneten Organisation untergestellt, irgendwie kirchlicher Träger oder dergleichen. Das heißt, wir sind auch komplett frei in unserem Konzept und in unserer Arbeitsweise im Prinzip. Genau.
Mhm. Genau, das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Also für alle, die gerade zuhören, Larissa kann uns jetzt natürlich nicht darüber aufklären, was in allen Frauenhäusern bundesweit passiert, weil es eben ganz, ganz viele unterschiedliche Arten von Frauenhäusern gibt. Deswegen gibt sie uns quasi hier und heute einfach einen Einblick darin, was bei ihr in ihrem Frauenhaus, in dem sie arbeitet, in NRW, wie das dort aussieht, dass ihr ein Gefühl dafür habt, wie sieht ein Frauenhaus aus, wie ist es strukturiert. Und andere Frauenhäuser sind mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr, sehr ähnlich, nur dass es dann eben je nach Leitung, je nach Trägerschaft vielleicht kleine Unterschiede gibt. Aber ganz grundsätzlich wollten wir auch hier einfach mal, ich sag mal, den Mythos Frauenhaus ein bisschen entmythifizieren, da ein klareres Bild in der Gesellschaft schaffen, weil es einfach eigentlich ein super, super schönes Angebot ist, von dem nur viel, viel mehr Menschen wissen sollten.
Ja. Genau, und eben auch durch diese Hemmungen, die durch diese Mythen entstehen, ja auch nicht jede Frau eben die Zuflucht findet, ne?
Mhm, total. Wo ich gerade drüber gestolpert bin, während du gesprochen hast, war das Wort ökonomische Gewalt. Was ist denn das?
Ja, damit habe ich jetzt so ein bisschen finanzielle Gewalt gemeint, auch wenn Frauen eben von ihren Partnern oder dritten Personen soweit in ihrer, ja, in ihren finanziellen Angelegenheiten eingeschränkt werden, quasi kein eigenes Konto haben. Das läuft dann teilweise alles über den Partner. Sie können nicht selber Geld abheben. Der Partner zahlt nur Taschengeld aus. Solche Geschichten eben auch. Ne? Oder grundsätzlich eine ökonomische Gewalt ist ja auch, wenn die Frauen hier in der deutschen Gesellschaft nicht den Anspruch haben, durch ihre finanzielle Situation am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen oder teilzuhaben. Ne? Das spielt ja immer alles so miteinander zusammen. Ne?
Okay.
Genau.
Ja, jetzt wird's klarer. Und dann sind wir natürlich bei der nächsten grundsätzlichen Frage, wer darf denn in ein Frauenhaus? Also du hast gerade schon einiges erzählt, ne? Aber was mich dann zum Beispiel speziell interessiert, muss es eine Frau mit Kindern sein oder dürfen auch alleinstehende Frauen kommen?
Bei uns darf grundsätzlich jede Frau kommen. Also wir haben Platz für Frauen mit Kinder, aber auch für alleinstehende Frauen. Das ist halt jetzt auch nochmal eine konzeptionelle Sache. Komme ich vielleicht am späteren Punkt nochmal drauf zurück mit der Finanzierung. Aber es ist quasi bei uns egal, aus welchem Herkunftsland die Frau ist, woher die ihre Gelder bezieht, ob die jetzt arbeiten geht oder Sozialhilfe empfängt. Das ist völlig egal. Also davon machen wir überhaupt nichts abhängig. Genau, also jede Frau, die irgendwie von Gewalt betroffen ist, kann bei uns Zuflucht finden.
Okay, wow.
Und da sind wir auch wieder nochmal bei dem Thema, wo ich auch immer wieder drüber stolper. Wie geht ihr mit dem Thema Transsexualität oder insgesamt Diversität um? Also dürfen auch Menschen zu euch kommen, die, ich sag mal, nicht das biologische Geschlecht Frau haben, aber sich vom Gender her Frau fühlen?
Ist bei uns auch gerade, ich sag mal, eine, ja, was heißt Debatte, aber es ist bei uns einfach gerade auch in Gesprächen sehr aktuell. Wir hatten auch jetzt eine Veranstaltung, wo das dann auch in einem Workshop oder Gruppenarbeit eben auch besprochen wurde. Aber wir jetzt selber als Haus haben da noch keine klare konzeptionelle Regelung zu gefunden. Aber ich weiß auch, dass Frauenhäuser in NRW das schon haben und das da definitiv auch ein Zufluchtsort ist für diese Menschen.
Wow.
Genau.
Super cool, super fortschrittlich.
Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch ein wichtiges Thema, ne? Da muss man auch einfach, ne? Das sind ja zum Teil auch Konzepte, die existieren halt auch schon über 30 Jahre lang. Und da müssen wir ja auch gucken, dass wir immer mit der Zeit gehen oder mit den aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen, ne?
Ja. Und genau. Das ist ja auch, also, ich beschäftige mich halt auch gerade einfach privat auch viel mit dem Thema, ne? Also Gewalt und wie hängt das zum Beispiel mit der eigenen sexuellen Orientierung, aber eben auch zum Beispiel mit, als welches Geschlecht in Anführungsstrichen verstehe ich mich, ne? Und da sieht man ja auch in den Statistiken sehr, sehr klar, dass zum Beispiel bisexuelle Frauen einfach doppelt so häufig von Gewalt betroffen sind. Oder und dann Transmenschen und homosexuelle Menschen noch mal häufiger, also wo die Faktoren einfach immer weiter steigen, wo ich mir denke, so, wow, krass, ja. Und das wäre, das war für mich einfach spannend, mal zu erfahren, ob da solche Konzepte wie Frauenhäuser das schon mit aufgegriffen haben und ich sag mal, nicht in dem alten, starren Denken drin bleiben.
Ja.
Cool.
Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja auch so sehen, Frauen ist die übergeordnete Zielgruppe und dann gibt's ja sowas, ne, was wir jetzt gerade besprochen haben, oder auch Frauen mit einer starken Behinderung. Also das sind ja alles Sachen, es ist ja auch im Bereich der Pflege oder generell im Bereich von Menschen mit Behinderung auch die Anzahl an Gewaltfällen sehr hoch. Und da muss man als Frauenhaus ja auch drüber nachdenken, wie kann man denn diese Frauen unterstützen, ne?
Total. Oh. Okay. Dann haben wir die Basics geklärt, was ist ein Frauenhaus und wer darf da hin? Und jetzt die ganz große Frage, wie komme ich denn dorthin? Also wie kann ich mich informieren, wie finde ich ein Frauenhaus und was muss ich tun, damit ich dort rein kann?
Also da gibt es jetzt unterschiedliche Wege. Bei uns in NRW gibt es erstmal eine Internetseite, habe ich eine ganz andere Seite im Kopf, www.frauen-info-netz.de, genau. Mhm. Und da ist im Prinzip die Karte von NRW mit einem Ampelsystem. Da bedeutet rote Ampel Platz für, oder gar kein Platz vorhanden. Grüne Ampel ist dann Platz für Frauen mit Kindern. Und gelbe Ampel für alleinstehende Frau ist dann da noch ein Platz frei. Und das ist eigentlich erstmal eine gute Möglichkeit, da anzusetzen und sich einen Überblick zu verschaffen, um einfach den Baum im Wald zu sehen, sag ich mal, und schon mal zu wissen, okay, wo kann ich als nächstes anrufen? Weil unter Umständen macht ja der Ort, wo ich mich gerade befinde, wo ich wohne, nicht unbedingt Sinn. Manchmal muss ich ja auch weiter weg. Und dann kann man halt anfangen, entweder selber die Frauenhäuser abzutelefonieren, natürlich im akuten Fall jetzt von häuslicher Gewalt, dann auf jeden Fall immer die Polizei anrufen, die vermitteln ja auch. Nur manchmal ist das dann ja auch, ich sag mal, die Gewalt existiert ja häufig auch schon über Jahre, wo das jetzt gar kein akuter Auslöser ist, sondern wo die Situation an sich einfach nicht mehr aushaltbar ist oder die Frau halt entscheidet, okay, jetzt reicht es, jetzt möchte ich mir ein neues Leben aufbauen. Und da ist das dann halt wirklich eine gute Möglichkeit, sich erstmal zu informieren. Oder halt auch, ne, wenn man sich nicht selber traut, kann man sich ja auch an Freundinnen oder Nachbarn wenden, eine vertraute Person, an Beratungsstellen, die ja dann auch weitervermitteln. Ne? Aber wenn man selber anrufen möchte, dann auf jeden Fall die beste Möglichkeit, sich erst über diese Seite zu informieren. Oder halt das Frauenhaus jetzt, wenn man bundesweit guckt, ne, natürlich, was vielleicht im Ort ist oder im Ort nebendran, ne? Und wenn dann entschieden wird, das Frauenhaus vor Ort ist nicht unbedingt das Richtige, dann würden die ja auch weitervermitteln, ne? Also wenn ich jemanden am Telefon habe und jetzt weiß, ne, die Anfragen kommen ja trotzdem, auch wenn wir keinen Platz frei haben, dann gucke ich aber selber schon, okay, ne, was macht Sinn, und würde dann auch die Nummer weiterleiten, ne? Also Hauptsache, es ist erstmal ein Kontakt hergestellt. Das ist immer das Wichtigste.
Ja, super gut. Also die Die Webseite tue ich auf jeden Fall noch in die Shownotes rein. Also alles, worüber wir irgendwie reden, wo es um Links geht, das findet ihr in den Shownotes später. Also da müsst ihr jetzt nicht ganz wild mitschreiben oder die Adressen versuchen direkt einzutippen. Keine Sorge. Du hast gerade noch von Beratungsstellen gesprochen. Einfach mal, um sie zu nennen. Also falls jemand überhaupt keine Ahnung hat, was Beratungsstellen sind, welche Namen gibt es, die du jetzt gerade einfach mal kurz droppen könntest, dass man da ein Gefühl für bekommt und weiß, wonach man zum Beispiel googeln kann oder auf welche Links man später klickt.
Genau, also von unserem Verein, ne, Frauen helfen Frauen, das ist ja auch quasi auch bundesweit, gibt es diese Vereine. Wir haben Frauenberatungsstellen, aber ansonsten Caritas, Diakonie sind ja auch größere Träger. Die haben ja auch Beratungsstellen, jetzt vielleicht nicht explizit für den Bereich Frauen, sondern grundsätzlich, aber die machen ja auch diese ganze psychosoziale Beratung, ne? Und da ist das ja auch immer ein Thema.
Mhm.
Genau. Oder man kann sich natürlich auch an Sozialdienst oder so beim Jugendamt, also letzten Endes alle Möglichkeiten oder Krankenhäuser oder so, ne, das sind ja alles Sachen, wo man sich zunächst mal dran wenden kann auch.
Mhm, cool. Also für mich gibt das gerade nochmal voll das große Bild, weil irgendwie war das für mich alles bisher irgendwie immer einzeln, aber klar, ja. Die sind ja auch alle vernetzt und das ist cool. Das ist gut zu wissen, dass man quasi eigentlich fast überall Hilfe bekommt. Man muss es nur wissen, ne, und sich trauen.
Ja, richtig. Ja, definitiv.
Mhm. Okay, also dann wissen wir jetzt, wie wir Frauenhäuser finden und wie kommen wir da rein? Also wie kann ich mir den Prozess zum Beispiel bei euch vorstellen? Ich habe jetzt rausgefunden, bei euch gibt's einen Platz. Schreibe ich euch eine E-Mail, rufe ich euch an, muss ich irgendwelche Formulare ausfüllen? Darf ich einfach hinkommen? Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich finde ich ja eure Adresse gar nicht einfach so. Wie funktioniert das?
Also wenn der Kontakt hergestellt ist, wie auch immer, also manche Frauen schreiben auch zunächst eine Mail, weil es vielleicht auch gerade von der Situation her nicht anders passt, weil der Mann vielleicht in der Nähe ist. Eine Mail hat man mal eben still und leise getippt. Aber wir versuchen schon halt den telefonischen Kontakt herzustellen, einfach um ein bisschen detaillierter fragen zu können und auch ein Gespür für die Situation zu kriegen. Und dann ist es so, dass wir mit der Frau einen Treffpunkt vereinbaren, beziehungsweise erstmal gucken, dass die Frau ankommen kann während unserer Dienstzeit. Und dann würden wir sie auch persönlich am Treffpunkt abholen, oder wir würden vielleicht auch, wenn die Frau quasi sich auf dem Weg befindet und sich nochmal meldet, dann quasi so ein bisschen lotsen, dass sie selber zum Haus finden kann, zu Fuß oder so, oder wenn die weiter anreist mit dem Bus oder mit dem Zug, dann gucken wir halt, wie wir das weiter organisieren. Das ist dann immer ganz, ja, situativ, wie wir das machen, oder wir bestellen Taxi, wie auch immer. Ja. Genau, und dann würden wir sie halt abholen, sie mit ihren Kindern.
Okay.
Oder auch ohne, genau, je nachdem.
Krass. Und da kommen wir auch zu einer Frage, die tatsächlich von einigen eingesendet wurde. Wie geht ihr denn damit um, oder wie stellt ihr sicher, dass eure Adresse, also die Adresse des Frauenhauses, safe ist, dass nicht zum Beispiel sich jemand ausgibt, also ganz platt, der Mann sagt seiner besten Freundin, ruf mal da an und tu mal so, als ob, damit wir die Adresse rausfinden.
Ja, also ich sag mal so, ganz vermeiden lässt es sich leider nicht. Also es gibt auch Fälle, wo der Mann dann die Adresse irgendwie rausbekommen hat. Einfach, bei mir ist es jetzt so, wir sind ein kleiner Ort und das Haus ist jetzt 30 Jahre an der gleichen Stelle und natürlich, deswegen meinte ich eben, ne, man muss halt immer gucken, macht das Sinn, in dem Ort, wo ich wohne, auch ins Frauenhaus zu gehen? Mhm. Weil es ist natürlich einfacher für den Mann, in dem gleichen Ort mal irgendwie nachzufragen, als wenn er jetzt wo ganz anders nachfragen müsste. Mhm. Aber ansonsten sind halt auch Auskunftssperren überall. Das heißt, man kann ja so eine Melderegister-Auskunft eigentlich einholen von jedem, und auf dem Frauenhaus ist generell eine Auskunftssperre. Das heißt, der Mann könnte jetzt nicht zum Beispiel zum Stadtbüro gehen und sagen, hier, Frau XY, wo hält die sich auf? Sondern das ist halt geheim. Und auch bei allen Sachen oder bei allen ersten bürokratischen Schritten, wenn die Frau bei uns ins Haus kommt, gucken wir auch, dass Auskunftssperren eingerichtet werden, sprich bei der Krankenkasse, oder es gibt ja ganz viele Sachen, die wir erstmal regeln müssen, dass wir da dann sagen, bitte unter keinen Umständen die Adresse weitergeben. Und so versuchen wir es halt zu vermeiden, ne? Und es ist nicht so, dass die Häuser, also jetzt kann ich ja nur von meinem Haus sprechen, aber so auffallen in der Nachbarschaft, sondern es ist halt einfach ins, ich sag mal, ins Stadtbild eingefügt. Da steht ja auch nicht Frauenhaus dran, sondern es ist halt einfach wie ein Haus, wie jedes andere auch, ne?
Mhm.
Genau.
Okay. Und also du hast schon von der Optik gesprochen, das sieht von außen aus einfach wie ein normales Wohnhaus.
Wohnhaus.
Wo einfach die Frauen, also ja, wo ihr arbeitet und die Frauen auch leben. Und dann ist für mich ja. jetzt spannend, wie sieht das Haus von innen aus? Also haben die eigene Wohnung oder stellt man sich, kann man sich das mehr so vorstellen, dass die eigene Zimmer haben und es Gemeinschaftsräume gibt? Wie sieht das aus?
Also bei uns haben wir den Luxus, sage ich jetzt einfach mal, dass die Frauen zum Teil, also vor allem die Frauen, die mit Kindern kommen, eigene Apartments haben mit ja, einem gemeinsamen Schlafbereich halt. Das ist dann ein Raum, wo, ja, glaube ich, 4 Betten und ein Kinderbett drin steht. Und dann zusätzlich so eine kleine Wohnküche und ein Badezimmer eben. Das haben aber nicht alle Häuser. Manche Häuser haben das dann auch wie ja eine extreme Wohngemeinschaft ohne ja diese separaten Privatsphäre-Bereiche, sag ich mal. Genau, und Gemeinschaftsräume gibt's auch bei uns, ein Wohnzimmer und eine Gemeinschaftsküche. Die Gemeinschaftsküche teilen sich dann die Frauen, die alleine zu uns kommen, und dann halt auch eben Gemeinschaftsbad. Und dann gibt's noch ein Spielzimmer für die Kinder, was aber abgeschlossen, genau, ist aber leider abgeschlossen, weil das gehört sozusagen zu unserem Büro mit dazu. Da sind dann die Erzieherinnen vor Ort. Das heißt, in der Dienstzeit, wo wir dann auch arbeiten können, ja, kann da auch eben ja pädagogisch begleitet werden. Genau, so eine Art, ja, ein bisschen auch Kindergartenersatz, ne, weil manchmal kommen die Frauen ja auch von weiter her und die müssen ja auch mal ihre Ruhe haben oder auch mal Termine wahrnehmen und so weiter, ne, und auch die Kinder müssen ja Traumata aufarbeiten, deswegen genau, ja, das sind so die Gemeinschaftssachen. Und dann haben wir halt 2 Büros noch für uns Mitarbeiterinnen, genau. Ja, und ein Garten ist auch ein kleiner Luxus bei uns. Ja, wir haben mal irgendwann aus Spenden auch eine Nestschaukel finanziert bekommen für die Kinder. Das ist natürlich auch super. Und gerade im Sommer kann man da auch mal ein paar, ja, auch einfach mal ein Beratungsangebot draußen machen oder vielleicht auch einfach mal, keine Ahnung, ein Spieleangebot oder mit den Frauen grillen haben wir auch schon mal gemacht. Also Zeit für Gemeinschaft ist auf jeden Fall viel da.
Wow, das klingt ja. richtig, richtig menschlich. Das finde ich total schön.
Ja. Ja, man muss auch dazu sagen, also generell, es ist immer sehr beengt. Also da spreche ich, glaube ich, für jedes Haus. Es ist jetzt nicht, dass man sich da, weiß Gott, wie ausbreiten kann. Und alleine schon von der Anzahl an Personen, die sich so einen ja, kleinen Raum oder beengte Wohnkapazität teilen, ja, versuchen wir es halt immer möglichst irgendwie herzlich und warm so auch allein von der Einrichtung zu gestalten, dass man sich halt zu Hause fühlt, ne? Und dass es nicht so, ja, nicht so trist ist, sondern einfach ein bisschen... Ne, dass man ankommen kann. Ja.
Oh, das verändert gerade mein Bild vom Frauenhaus gerade echt so, also wirklich echt, im wahrsten Sinne des Wortes, das Bild, das ich so vor Augen habe, das war bisher so, naja, okay, dann hat man da halt irgendwie, also es ist eher irgendwie kahl in meinem Kopf gewesen, so dass man, ja, ne, die Frauen kommen und die Frauen gehen und deswegen ist das nicht so schön, nicht so warm, nicht so individuell, aber es klingt, also das, was ihr dort macht, das klingt ja super, super schön.
Ja. Ja, da versuchen wir unser Bestes.
Ja, schön. Irgendwas hatte ich gerade noch. Genau, du hast gerade von Aufarbeitung gesprochen. Inwieweit unterstützt ihr die Frauen? Also du hast schon erzählt, dass ihr ganz am Anfang, dass ihr da zum Beispiel schaut, dass der Papierkram geregelt ist, dass die Auskunftssperren, also dass ihr da wirklich ganz, ganz viel übernehmt. Was macht ihr noch alles? Also gibt's bei euch Therapieangebote oder kümmert ihr euch darum, dass sie welche bekommen? Was macht ihr da?
Genau, also so grundsätzlich Step 1 ist halt leider immer die Bürokratie. Ne? Es muss ja auch erstmal geguckt werden, dass die Sicherheit sichergestellt ist, ne? Dass die Frau eben nirgendwo auffällt mehr und der Mann keinen Zugriff hat oder der dritte Person eben keinen Zugriff haben. Und dann fängt es auch an, dass die Frau sich auch öffnet. Also ich mache ganz oft die Erfahrung, dass die Frauen, die kommen, auch erstmal gar nicht über das Erlebte sprechen wollen, sondern die müssen auch erstmal gucken, okay, jetzt bin ich hier in einer anderen ja, Lebenssituation. Ich kenne die Frauen nicht, die im Frauenhaus arbeiten. Wer ist das? Kann ich denen trauen? Und dann kommt das auch. Also die sehen ja dann schon mit diesem bürokratischen Akt, dass wir ganz viel helfen. Und darüber entstehen dann auch manchmal dann Gespräche über... ja, über die erlebte Gewalt, ne? Aber das belasse ich dann auch ein bisschen bei der Frau. Also wenn ich merke, sie kommt, dann mache ich auch ein Angebot. Und bei uns im Team ist es halt so, dass wir mit zwei Sozialarbeiterinnen arbeiten und zwei Erzieherinnen und einer Verwaltungskraft. Und wir Sozialarbeiterinnen machen halt eben die Beratung der Frauen. Und bei mir startet jetzt zum Beispiel auch am Freitag tatsächlich die Weiterbildung zur Traumafachberaterin. Das heißt also, wir machen keine Therapie, ne, aber wir sind schon so dahingehend quasi ja ausgebildet oder lassen uns ausbilden, ne, dass wir da noch besser unterstützen können. Und ansonsten arbeiten wir auch ganz eng, ja, natürlich mit unserer Beratungsstelle, die ja über unseren eigenen Verein auch läuft, zusammen, wo dann auch während des Frauenhausaufenthaltes der Kontakt hergestellt wird, der dann ja auch über den Frauenhausaufenthalt hinaus noch ja weitergeführt werden kann. Ne? Also das, was sie bei uns dann macht, ne, sie kann ja jederzeit mit Post auch zu uns kommen. Das kann sie aber nach dem Frauenhausaufenthalt dann zum Beispiel auch mit der Beratungsstelle weiterführen. Und auch wir können auch nach dem Frauenhausaufenthalt, ne, sind die Frauen jederzeit bei uns herzlich willkommen, wenn was ist oder so.
Okay, genau. Super schön. Das heißt, da ist dann nicht, wenn man dann raus ist, dann ist da nicht der harte Cut, dass man dann nicht mehr kommen kann, darf.
Nee, genau. Und ansonsten, es gibt ja auch Sachen, wo selbst wir dann irgendwie überfragt sind, gerade wenn das so spezielle Sachen sind, die jetzt nicht unbedingt, im Prinzip das Resultat der erlebten Gewalt ja teilweise auch ist, eine hohe Verschuldung zum Beispiel, dann verweisen wir natürlich dann auch an Schuldnerberatung oder dergleichen oder gucken auch, dass sie ärztlich versorgt ist oder wenn die Frau wirklich hat das Bedürfnis hat, das therapeutisch aufzuarbeiten, dann gucken wir auch nach Psychologen oder Psychologinnen, je nachdem. Ne? Also das machen wir ganz nach dem Bedarf der Frau dann.
Voll cool und voll wichtig. Also ich merke es ja so sehr, also einerseits aus meiner Geschichte und andererseits aus der Arbeit mit meinen Klientinnen, wie schwer allein solche Akte fallen, ne? Also wenn man traumatisiert ist, wenn quasi eh schon die Hirnkapazität bis zum Anschlag irgendwie ausgereizt ist durch das Trauma, durch die Gewalt, durch Sicherheitsmaßnahmen und die Angst, dass es wieder passiert, die Angst, dass der Partner einen doch findet oder Dritte einen finden, dass so eine Unterstützung, also dass ihr solche, ich sag mal, organisatorischen Sachen, die man ja gut abnehmen kann, dass ihr da abnehmt, ich kann mir gut vorstellen, wie erleichternd und entspannend das wirkt.
Ja.
Sehr cool. Und dann kam eine Frage, wie sieht eigentlich das Leben im Frauenhaus aus? Also es ist so, auch in meinem Kopf so, ist das eine große Pyjama-Party? Ne? Hängt man quasi den ganzen Tag in dem Haus ab? Baut man sich ein neues Leben auf? Wie funktioniert das?
Grundsätzlich die Zeit erstmal zur Ruhe zu finden, dauert natürlich vom Typ her abhängig unterschiedlich lang. Und dann, es ist halt auch dem, die Frau kann selber entscheiden, wie schnell möchte sie wie weit gehen. Und grundsätzlich das Leben im Frauenhaus ist halt auch selbst gestaltbar. Also die Frau ist für sich, sie ist autonom, sie kann ihr Leben selbst gestalten. Und wir von uns aus haben halt eine kleine Struktur. Also wir gucken, dass irgendwie mittwochs bei uns die Hausversammlung stattfindet, dass man halt grobe Sachen bespricht, auch halt unterschiedliche Dinge, mal die persönlichen Belange, aber auch guckt, wenn wir jetzt nicht im Dienst sind, wer macht dann die Tür auf von den Frauen, die wechseln sich bei uns dann immer ab, dass man sich untereinander kurz schließt, ja, ich gehe mal kurz raus, kannst du mir danach die Tür aufmachen, solche Dinge werden dann besprochen und ansonsten jetzt Corona-technisch natürlich nicht möglich, aber ist bei uns freitags zum Beispiel auch ein Frühstücksangebot, halt einfach, also so gemeinschaftliche Aktivitäten oder wir gucken auch ganz viel, wenn die Kinder Ferien haben, dass wir Freizeitaktionen machen oder auch so, also ferienunabhängig jetzt. Also da muss aber nicht jede Frau daran teilnehmen oder auch nicht jedes Kind. Das ist dann wirklich ganz selbst überlassen, ne? Was möchte man annehmen, was nicht, genau. Okay. Und wir sind ja auch dann wirklich dann auch da und wenn mal irgendwie Post kommt oder so, können die jederzeit bei uns an die Tür klopfen und dann gucken wir, entweder machen wir dann einen Termin aus, wenn es gerade nicht passt, weil was anderes zu tun ist oder wir machen dann direkt ein Beratungsangebot, ne, also genau, sehr flexibel, also bei uns ist definitiv kein Tag wie der letzte.
Okay, spannend. Bei mir war im Kopf so, ja okay, morgens um 8 gibt's Frühstück, um 12 ist Mittagessen. Nee. Ist bei euch gar nicht.
Nee, genau. Das ist nämlich auch manchmal vielleicht ein bisschen so ein Mythos. Die Frauen versorgen sich auch bei uns komplett selbstständig. Das heißt, die haben ja auch alle in ihrer Wohneinheit eine eigene Küche und ja, kochen da für sich und die Kinder. Genau, gehen auch selbstständig einkaufen. Wir bieten zwar an, mit denen einmal die Woche einen größeren Einkauf zu machen, einfach wegen des Autos, aber ansonsten sind die wirklich komplett so wie in einer eigenen Wohnung. Okay. Selbstständig.
Okay. Du hast vorhin noch davon gesprochen, vom Türaufmachen. Bedeutet das, dass die Frauen keine eigenen Schlüssel haben?
Nee, genau. Da sehen wir dann den Sicherheitsaspekt sehr im Vordergrund. Genau, also nur wir Mitarbeiterinnen haben einen Schlüssel. Und ansonsten wird es halt eben über die Kommunikation untereinander geregelt. Also eine Frau bleibt dann immer im Haus und die macht dann die Tür auf. Aber das läuft auch. Also die kriegen das immer untereinander hin, dass dann definitiv jemand da ist, um die Tür wieder zu öffnen.
Okay. Genau. Und ich vermute fast, dass ihr eine Kamera an der Tür habt, dass ihr sehen könnt, wer an der Tür steht oder wie macht
das? Das ist nämlich auch, ist so ein bisschen diskussionswürdig, weil da spricht auch wieder aus dem Sicherheitsgedanken kann ich das verstehen, aber es wäre zu auffällig und dann würde man das Frauenhaus von außen leichter entlarven können, weil ja nicht jeder normale Haushalt eine Kamera an der Tür hat, ne?
Okay.
Genau, das ist das.
Vielleicht eine unauffällige Kamera, die irgendwie aussieht wie ein Briefkasten.
Ja. Genau. Nee, aber das ist natürlich dann auch der Vorteil. Also die Frauen müssen dann wirklich unten gucken und sehen auch, wer steht jetzt vor der Tür oder gucken aus dem Fenster und dann machen die erst gar nicht auf, ne?
Okay, spannend. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, ich glaube, das ist so ein Frauenhausbild, was so in der Gesellschaft da ist, was auf jeden Fall sehr prägnant in meinem Kopf ist. Der wütende Mann, der dann vor der Tür steht. Wie geht ihr damit um? Also ist das bei euch schon mal passiert? Ihr habt sicherlich Konzepte, Sicherheitskonzepte. Was tut ihr dann? Was sind dann so die Notfallpläne und Schritte?
Ja, ist schon mal passiert. War tatsächlich jetzt auch Anfang des Jahres, wo gerade Corona so ein bisschen anfing mit den Maßnahmen. Ich war im Homeoffice und zwei Kolleginnen im Haus. Und dann hieß es auf einmal, oh, Mann steht vor der Tür. Ja, und dann haben wir halt direkt die Polizei angerufen und die haben den dann auch mit einem riesen Anpfiff des Ortes verwiesen.
Okay, der stand halt, das dürfen die?
Ja, die haben halt einen Platzverweis gemacht und mehr dürfen die da nicht, weil der hat ja im Prinzip nichts gemacht. Er stand mit Blumen vor der Tür und wollte sich irgendwie entschuldigen. Und wir konnten die Frau dann noch davon abhalten, selber runterzugehen. Genau, aber dann müssen wir halt die Polizei rufen. Da sind unsere Frauen oder wir, geht hier gerade die Technik. wir versuchen die Frauen dafür zu sensibilisieren, dass die dann eben auch bei Personen, die sie nicht kennen, muss ja noch nicht mal ein Partner der Frau sein, sondern irgendwer halt, dass dann die Polizei gerufen wird. Ne? Und die nehmen das auch sehr ernst. Also die gucken dann auch und fahren auch mal Streife dann, auch wenn sie es nicht müssten. Und gucken, dass halt nichts auffällig ist. Ne? Genau. Also das ist auch immer das Erste, was wir den Frauen sagen, wenn sowas ist, bitte direkt die Polizei, weil der Weg, wenn wir jetzt nicht, wenn wir im Dienst sind, klar, dann kriegen wir das mit, sind wir nicht im Dienst, dann wäre der Weg über uns ja zu umständlich, ne? Also wenn die erst uns anrufen und dann die Polizei, dann lieber direkt die Polizei und wir werden dann informiert, ne? Genau.
Ja. Spannend. Ja, das stelle ich mir auch, es ist einfach dadurch, dass es ja so eng ist, was du ja auch gesagt hast, die Frauen kennen sich ja, ne? Und dadurch ist es ja irgendwie auch sehr, sehr schnell klar, ob es eine von ihnen ist oder nicht.
Ja. Ja, bei manchen, in manchen Fällen haben wir dann auch uns schon mal ein Bild dann zeigen lassen die Frau hat uns dann ein Bild von dem Mann gezeigt, damit wir einfach wussten, wie derjenige aussieht. Und das war nämlich dann auch in dem Fall, den ich gerade erwähnt habe, dass wir dann einfach wussten, okay, das ist der Mann von dieser Frau, ne? Und jetzt ist Alarm, weil da haben wir schon geahnt, dass das irgendwann so weit kommen wird, dass er eben vor der Tür stehen wird, ne? Genau. Und das hatte sich dann so überschnitten. Wir waren schon dabei, quasi zu gucken, dass die Frau in ein anderes Frauenhaus geht, ja, und dann im Prinzip kaum ausgesprochen war es dann schon so weit, ne? Also solche Sachen passieren halt leider auch, aber da muss man eben gucken, dass die Frau trotzdem in Sicherheit ist und die ist dann auch am gleichen Tag noch in ein anderes Frauenhaus vermittelt worden, ne? Im ganz anderen Ort, also, genau.
Das finde ich auch nochmal spannend mit dem Thema anderer Ort, andere Frauenhäuser. Da hatten wir auch schon im Vorgespräch gesprochen, also du hast ja auch schon die Empfehlung ausgesprochen zu schauen, es macht Sinn, nicht unbedingt im eigenen Ort ins Frauenhaus zu gehen. Teilweise gehen die Frauen sogar bewusst oder es wird ihnen geraten, bewusst mehrere hundert Kilometer teilweise sogar wirklich komplett wegzugehen, dass sie nicht gefunden werden können. Wie gestaltet sich das aus deiner Erfahrung? Ich stelle mir das super schwer vor, auf einmal komplett aus meinem sozialen Umfeld, Netzwerk weg zu sein. Haben die Frauen dann noch Kontakt zu Menschen aus ihrem alten Leben oder ist das dann quasi so, ich bin komplett blanko, ein neuer Mensch?
Gute Frage. Also tatsächlich sind die meisten Frauen gar nicht so sozial eingebettet hier in ihrem eigenen Ort. Also die sind dann wirklich komplett isoliert worden, weil die dann teilweise auch von dem Mann aus zum Beispiel nicht rausgehen durften. Für die Frauen ist es meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach einfacher, weil die dann auch nichts in dem Ort hält. Für die Frauen, aber wie du sagst, ne, die wirklich ein komplettes soziales Umfeld hatten, vielleicht auch eine Arbeitsstelle. Das kann ja auch sein, die Kinder gehen ja auch zur Schule oder in den Kindergarten, für die ist das ja auch ein kompletter Umbruch. Ist es halt auch sehr schwer und auch definitiv ein mutiger Schritt. Und wenn das so ist, kommt es auch ganz darauf an, wie die Frau selbst ist oder wie die Kinder auch sind. Wünsche ich mir noch überhaupt den Kontakt zum alten Umfeld oder sage ich, hier ist der Cut und ich möchte mir wirklich ein komplett neues Leben aufbauen, weil das Umfeld an sich ist ja vielleicht auch mit dem gewalttätigen Partner vernetzt zum Beispiel. Mhm. Ne? Und da muss man auch immer gucken, das ist auch eine schwierige Situation. Wem gebe ich welche Informationen weiter? Ne? Wir sagen, sagt bitte niemanden, wo ihr seid. Ne? Aber manchmal haben die sich dann auch besucht, also bei wirklich vertrauensvollen Personen. Dann haben die dann gesagt, ja, ich bin in dieser Stadt, lass uns mal an einem neutralen Ort treffen. Ne? So. Okay. Aber genau, da sensibilisieren wir halt auch für. Ne?
Ja. Okay, aber,
ja.
Also auch da keine generelle Antwort möglich, was irgendwie auch klar war, ne, ja. Also irgendwie total individuell das, was für die Frau, für die Familie so am sinnvollsten, am wichtigsten ist. Ja. Aber klar macht auch Sinn. Also das habe ich so gar nicht bedacht, ne, dass klar, wenn eine Frau so, wenn es ein Mann schafft, dass eine Frau so krass isoliert nicht, aber das ist quasi die Konsequenz davon, dass sie in ein Frauenhaus muss, dann ist sie wahrscheinlich nicht sozial eingebettet, sonst hätte sie sich ja woanders Hilfe holen können. Haha, ja, da hat es bei mir dann auch geklickt.
Ja, deswegen, also die Gewalt ist dann auch, wenn die zu uns kommen, auf so vielen Dimensionen, das fällt dann auch erst dann auf. Also wenn die Frau bei uns anruft, dann höre ich ja vielleicht, okay, gestern Abend hat mein Mann mich geschlagen, beispielsweise jetzt, und dann, wenn die dann da ist und dann kommt auf einmal dieses Paket und ich denke mir, boah, 20 Jahre lang ist das jetzt alles passiert und das ist alles die Konsequenz, ne? Also das ist wirklich schon ja sehr krass, was da ja sich auch einfach an Konsequenzen anhäuft, ne?
Mhm. Ja. Und du hast schon von Besuch gesprochen, also dass sie sich an neutralen Orten treffen. Also da kam eine Frage von einer Followerin, da dürfen die Frauen denn Besuch im Haus empfangen? Darf jemand Fremdes ins Haus?
Grundsätzlich nein. Also wenn das jetzt eine Freundin ist zum Beispiel, nein. Eben wegen der Anonymität und der Sicherheit auch der anderen Frauen. Die können sich immer gerne an anderen Orten treffen auch, ne? Auch in der Stadt, wenn es denn dann wirklich vertrauensvolle Personen sind. Wo wir schon mal dann, ich sag mal, ein bisschen öffnen, ist, wenn irgendwie wir eine Dolmetscherin brauchen, die zufällig dann auch eine Freundin von ihr ist oder so, ne, dann, oder es gibt ja auch Personen, die bringen dann teilweise die Frauen dann auch in die jeweilige Stadt, wenn das so Vermittler waren oder auch enge Vertraute, da gucken wir, also das machen wir auch immer bedarfsabhängig. Da gucken wir, okay, passt das jetzt für uns? Männer sowieso gar nicht. Passt das jetzt vielleicht für uns, dass wir die Frau oder die Freundin dann mal zu uns einladen für ein gemeinsames Gespräch oder so? Aber auch ehemalige Frauen, die sind jederzeit willkommen. Also manchmal besuchen die sich dann gegenseitig auch noch, wenn eine Frau schon ausgezogen ist, aber weiterhin Kontakt hat mit den Frauen im Frauenhaus. Das sind ja dann teilweise auch die neuen Freundinnen dann, ne? Wenn man eben vorher kein soziales Umfeld hatte. Also das ist schon möglich.
Wow. Das war der erste Teil des Interviews mit Larissa Braun. Ich bin unglaublich begeistert. Ich lerne so, so viel. Ich bin, wow, einfach unglaublich dankbar, dass wir dieses wundervolle Interview im Podcast jetzt haben dürfen, ausstrahlen dürfen. Ich hoffe, du hast auch für dich ganz, ganz viel mitnehmen können und freust dich schon auf den zweiten Teil des Podcasts, der übermorgen rauskommt. Wenn du meine Arbeit gut findest und mich einfach auf einen virtuellen Kaffee unterstützen magst, einladen magst, um mich und meine Arbeit zu unterstützen, so rum, dann freue ich mich, wenn du auf den Link in den Shownotes klickst, einfach auf meinmühlen.de/links. Da findest du 2 Links, mit denen du mich unterstützen kannst. Entweder kannst du mir einfach sowas über PayPal schicken einmalig oder mir sogar monatlich Geld zukommen lassen über eine Art virtuelles Abo bei mir. Ich freue mich ganz, ganz doll, wenn du mich und meine ehrenamtliche Aufklärungsarbeit mit diesem Podcast und auch meinen Instagram-Posts weiterhin unterstützt. Ich wünsche dir ja einen wunderschönen Tag und wir hören uns übermorgen wieder zum zweiten Teil des Interviews.